es total wichtig zu sagen, so Leute, wir haben das zwar gegründet und wir sind ja auch die Geschäftsführerin, aber wir können euch nicht einfach verkaufen und ihr arbeitet nicht für uns und unser schönes Leben, sondern wir arbeiten hier gemeinsam für unser gemeinsames schönes Leben. Es gibt ganz viele Familienunternehmen in Deutschland, die leben Verantwortungseigentum, schon immer, ohne in irgendeiner Rechtsform zu sein. Denen ist völlig klar, das Geld von der Firma ist nicht das private Geld, das ist dafür da, um die Firma in schlechten auch zu retten und selber zu investieren, um nicht in den Wachstumsdruck zu kommen, weil man wieder quasi von extern Geld braucht. Das wirklichere Wachstum, ne, und das wirklichere Bewirtschaften mit den Ressourcen, die wir haben. Und es gibt viele, die das absolut verstanden haben. Und es gibt auch viele, die mittlerweile verstanden haben, dass sie in ihrem Portfolio Unternehmen brauchen, die eben so wirtschaften, weil das sind auch ihre sicheren Anker. Klar kriegst du dann nicht deine 20x raus, ne? Aber du kriegst trotzdem was zurück, es ist trotzdem rentabel und du hast am Ende nicht nur quasi Geld geschaffen, sondern auch Impact meistens.
Hi, hallo und herzlich willkommen im Salon Frufru, dem Podcast des Instituts. Das UH-Institut ist eine der zentralen Anlaufstellen in Deutschland, wenn es um die Kulturen Kreativwirtschaft und kreativen Impact geht. In unserem Podcast diskutieren wir in diesem Rahmen mit spannenden Persönlichkeiten und Expertinnen über Trendthemen und deren gesellschaftliche Relevanz, sowie über ihr eigenes unternehmerisches Tun und natürlich den kreativen Impact ihrer Arbeit. Heute sprechen wir über das super spannende Thema Verantwortungseigentum, genauer, was es bedeutet, ein Unternehmen in Verantwortungseigentum zu leiten und welche Räume sich dadurch für impactorientiertes Wirtschaften öffnen. Dazu habe ich mir eine ganz tolle und ganz spannende Gästin eingeladen, die ich euch noch ganz kurz vorstelle, bevor wir dann loslegen. Und zwar ist das Nancy Friese. Nancy ist Ökonomin, Unternehmerin und Expertin für Social Entrepreneurship, Fair Fashion und transformatives UnternehmerInnentum und sie ist eben Verantwortungseigentümerin. Und mit ihrer Expertise war sie unter anderem auch Jurymitglied beim Creative Lab 7, unseres Projekts Kompetenzzentrum Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes. 2021 hat sie dann selbst gegründet, und zwar das Unternehmen Octopulli. Mitgegründet hat sie das und dessen Mission ist die lokale Produktion genderneutraler und ressourcenschonender Mode. So wachsen etwa die Kinderpullover über bis zu 4 Kleidergrößen mit und die NäherInnen arbeiten direkt in der Werkstatt neben dem Laden in Berlin-Kreuzberg. Außerdem ist Octopulli, und da schlagen wir eben den Bogen, deswegen habe ich Nancy eingeladen, in sogenanntem Verantwortungseigentum und genau darüber möchte ich eben jetzt mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, Nancy. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute da bist.
Hallo, danke. Ich freue mich auch, dass ich hier
bin. Sehr gut. Unser Podcast ist ja nach dem Cabaret Salon Froufrou benannt, das sich in den 1920er Jahren in den Büroräumen befunden hat, in denen heute das UH-Institut ist. Und deswegen starten wir unser Gespräch auch mit einer Showfrage, durch die wir dich und deine Arbeit in deinen eigenen Worten ein bisschen besser kennenlernen wollen. Und ein kleiner Hinweis noch, man hat damals gesagt, dass das intimste Lokal der Stadt war. Und deswegen sprechen wir jetzt heute ganz intim über Verantwortungseigentum. Okay, also jetzt bist du dran, jetzt habe ich genug gesprochen. Wenn du, was würdest du denn sagen, wenn du mit deiner Arbeit Teil einer Bühnenshow wärst oder einer Show, was für eine Show wäre das denn? Und vielleicht hättest du auch einen Namen dafür und welche Rolle würdest du denn darin spielen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, meine Antwort ist ein bisschen unkonventionell, aber das trifft ganz gut den Kern, wie tief wir da drin hängen. Ich glaube, ich würde eine Hypnose-Show draus machen.
Oh, wow.
Und ich glaube, ich würde, also ich weiß nicht, ich hatte das früher, als ich mit meiner Familie mal im Freizeitpark war, da gab es so Hypnose-Shows und ich fand das total spannend, dass Menschen auf einmal ja das gemacht hat, was die Person gesagt hat, aber auch irgendwie so auf einmal ganz anders, als sie es halt gewohnt sind, reagieren konnten. Und ich denke, es wäre spannend, eine Hypnose-Show zu machen, in der wir mal mit den Narrativen des Kapitalismus brechen, die so tief in uns verankert sind. und die Räume freimachen, die wir brauchen, um gesund miteinander zu wirtschaften. Also zum Beispiel einfach uns mal fragen, was bedeutet eigentlich Eigentum, wenn es aus der Arbeit von vielen entstanden ist? Oder ja, wie möchten wir eigentlich damit umgehen, dass Geld für sich selber arbeitet und sich selber vermehrt? Das sind so Punkte. Ich glaube, das würde ich in der Show mal so hypnotisch versuchen, aus den Köpfen rauszukriegen.
Das hört sich wirklich cool an. Vor allem ist es ja so, dass, wie du sagst, dass manche Grundannahmen so fest drinstecken, dass darüber gar nicht, viele sich gar nicht trauen, darüber nachzudenken, wenn es gar nicht gegeben ist.
Ja, voll. Also das war für uns auch ein ganz, ganz großer Grund zu starten und so zu gründen, wie wir es gemacht haben, weil man so oft hört, ach, das ist doch gar nicht möglich und man kann doch gar nicht so wirtschaften und aber das Ding ist, man muss den Menschen halt vorleben, damit sie das sehen, dass das möglich ist und dass es auch eigentlich gar nicht so absurd ist und auch tatsächlich im Kapitalismus möglich ist, so zu wirtschaften. Aber ja, da sind einfach feste Narrative, die uns glauben lassen, dass wir nur auf eine Art und Weise funktionieren, wenn es um Arbeit geht.
Kannst du denn mal kurz, bevor wir da weiter reingehen, weil du hast ja, wie du gerade schon gesagt hast, gemeinsam mit deiner Co-Gründerin Carla Reute, habt ihr euch ja für ein Unternehmen mit Verantwortungseigentum entschieden. Kannst du mal ganz kurz am Anfang vielleicht nochmal sagen, was das denn überhaupt bedeutet? Also wie funktioniert ein Unternehmen in Verantwortungseigentum?
Genau, also Verantwortungseigentum ist so ein bisschen der Begriff, den wir als Unternehmen nutzen. Also es gibt ja mehrere, nicht nur uns, um diese besondere Rechtsform darzustellen, die wir im Moment noch mit einer Krückenlösung machen. Also es gibt noch nicht die wählbare Rechtsform Verantwortungseigentum. Sie ist als GmbH mit gebundenem Vermögen im Koalitionsvertrag und soll quasi umgesetzt werden. Bis dato ist quasi die Krückenlösung, dass es die Stiftung Verantwortungseigentum gibt. Mhm. Und wir haben ein Veto-Share-Modell mit der Stiftung und es läuft so, dass die Stiftung 1%, glaube ich, unserer Anteile hat. Ich weiß gar nicht, ob es ein kleiner Prozentsatz. Das ist tatsächlich auch gar nicht so wichtig, denn sie ist dafür da, dass eine Gesellschafterversammlung bei drei bestimmten Punkten sie Nein sagt. Und zwar ist es bei uns verankert im Gesellschaftsvertrag, dass wir das Unternehmen nicht gewinnbringend verkaufen dürfen. Dazu bräuchten wir 100% aller Zustimmungen der GesellschafterInnen. Dann der zweite Punkt ist, dass das Unternehmen nicht vererbt werden darf. Dazu bräuchte es wieder 100%. Und der dritte Punkt ist, dass wir dem Unternehmen nicht einfach als GesellschafterInnen oder GeschäftsführerInnen Gewinne entnehmen dürfen. Also diese drei Punkte sind quasi so geregelt, dass wenn wir das wollen würden, dann würde die Stiftung immer mit Nein voten. Und so ist das quasi jetzt mit einer Krückenlösung gesetzt. Das soll aber dann wenn es eine richtige Rechtsform ist, dann natürlich ohne eine Stiftung funktionieren.
Aber es ist dann so, dass so quasi alle Gewinne, die in eurem Fall jetzt Octopoly erwirtschaftet, fließen dann direkt in das Unternehmen zurück.
Genau, also die Grundidee daran ist, dass das Geld, was in einem Unternehmen erwirtschaftet wird, natürlich für faire Gehälter rausgeht. Mhm. Das gilt natürlich auch für die Geschäftsführung und für die GründerInnen. Also es geht darum, dass man ordentlich entlohnt wird für das, was man tut, in dem Moment, wo man auch dafür arbeitet und nicht darüber hinaus. Aber es hat natürlich auch Möglichkeiten, um das Ganze zu finanzieren oder auch um die, sag ich jetzt mal, diese Last, die man am Anfang schon auch hat als GründerIn und die prekäre Situation, in der man oft auch steckt mit all dem Risiko, dass man dort auch entlohnt wird. Also es gibt eine Gründungskompensation im Moment noch, die man vereinbaren kann. Das bedeutet, dass man an Tag X einen bestimmten Satz aus der Firma nehmen kann, wenn die wirtschaftlich sehr gut da liegt. Das ist aber eine einmalige Auszahlung. Das ist zum Beispiel in meinem Fall 100.000 Euro. Und dann gibt es die Möglichkeit natürlich, Gewinne auszuschütten an InvestorInnen, aber die sind halt gedeckelt. Also ich kann nicht als Investorin einfach investieren und dann kann ich unendlich aus dem Unternehmen rausnehmen. Und die zweite Sache ist auch noch, ich kann als Investorin halt auch nicht hingehen und mitbestimmen, wenn ich nicht im Unternehmen arbeite. Das ist zum Beispiel auch sehr wichtig. Also es gibt quasi, das Unternehmen ist in dem Sinne kein Spekulationsgut, weil in der Zukunft liegt dann nicht der Verkauf des Unternehmens, wenn ich investiert habe, also der große Exit, sondern ich investiere, es ist vorher vereinbart, was ich wieder rausbekomme. Wenn ich nicht im Unternehmen arbeite als Investorin, dann darf ich auch nicht mitbestimmen über das Unternehmen. Und das sind einfach so ein paar spezielle Grenzen eingebaut, die wir heute halt nicht haben, oft in der Finanzierung, und die dann zu Problemen führen. Wusstet also Geld und Macht sind so ein bisschen getrennt.
Ja. Wusstet ihr denn von Anfang an, als ihr gegründet habt, dass ihr das in Verantwortungseigentum machen wollt? Also war das quasi, ist das so dieses Henne-Ei-Prinzip gewesen? Ihr wolltet gründen und dachtet, was gibt es da für verschiedene Formen? Oder wusstet ihr das von Anfang an, wenn, dann wollen wir das nur so machen oder auch anders machen?
Nee, weil das wir ist waren ja auch da immer, ja, also wir sind als Gründerin und überhaupt auch im Unternehmen so gar nicht dogmatisch. Also klar finden wir irgendwie Sachen mega wichtig und mega gut, aber egal an welches Ziel wir wollen und wie klar wir das auch haben, wir fragen uns auf dem Weg immer, was ist der beste Weg dahin? Und wir haben uns tatsächlich auch gefragt, was ist die beste Rechtsform, um Wirtschaft so umzusetzen, wie wir uns das vorstellen. Nämlich in einem Unternehmen, in dem die Menschen, die dort arbeiten, das Gefühl haben, dass sie nicht für jemand anderes arbeiten, sondern fürs eigene gute Leben und für den Purpose des Unternehmens, und haben uns eigentlich alle Rechtsformen angeguckt. Wir haben auch mit UnternehmerInnen aller möglicher Rechtsformen gesprochen. Wir haben auch mal über eine Genossenschaft nachgedacht, aber nichts hat so wirklich zu dem gepasst, was wir machen wollten. Und wir kannten das Verantwortungseigentum. Das war ja, also als wir gegründet haben, auch noch nicht so mega bekannt. Das haben ein paar Große gemacht, aber es ist ja nicht so, dass du quasi von der Uni kommst und denkst, ah, es gibt Verantwortungseigentum. Das war 21 auf jeden Fall noch nicht so groß. Wir kannten das aber tatsächlich und ja, haben dann einfach am Ende gesagt, okay, das wird's. Also wir haben jetzt alles an uns angeguckt und nichts passt so gut als das. Aber das Ding ist ja auch, es ist natürlich ein Risiko. Im Moment müssen wir nochmal eine Stiftung gründen. Das ist natürlich eine private Stiftung. Da sitzen ja private Menschen hinter. Das ist ein größeres Risiko, als wenn es einfach eine Rechtsform gäbe. Also hätte es damals die Rechtsform gegeben, hätten wir die dankend angenommen. Und so mussten wir so ein bisschen Pionierarbeit leisten und diese Krückenlösung nehmen.
Würdest du sagen, dass es leichter ist, wenn ein Unternehmen kleiner ist, oder hat das mit der Größe gar nichts zu tun?
Ich denke, mit der Größe hat das nicht so viel zu tun. Ich kenne viele mittelständische Unternehmen, die im Verantwortungseigentum sind. Das Ding ist, was Leute oft denken, wenn sie an Verantwortungseigentum denken, dann glauben sie, dass es sofort einhergeht mit einer bestimmten Politik, die in dem Unternehmen herrscht. Aber es ist ja nicht so. Das Einzige, was quasi Verantwortungseigentum oder dann die GmbH mit gebundenen Vermögen macht, ist, dass sie das Kapital im Unternehmen bündelt. Und dass sie quasi Macht und Geld trennt. Das heißt, wenn jemand Geld ins Unternehmen gibt, kann er nicht den Kurs des Unternehmens mitbestimmen, wenn er nicht am Unternehmen im also aktiven Alltag oder mindestens in einer Beraterschaft oder irgendwas verbunden ist. Und das ist wirklich simply it. Also auch, dass das nicht vererbt werden kann. Das ist alles, was das sagt. Mehr sagt das gar nicht. Witzig ist aber, dass die meisten Unternehmen, die ich kenne, die in Verantwortungseigentum sind, dann trotzdem aber auch eine ganz andere Vorstellung haben von Mitarbeitendenschaft oder wie man sich organisiert oder Mitbestimmung. Das sind aber alles Punkte, die diese UnternehmerInnen reinbringen in ihr Unternehmen, also aufgrund einfach ihrer Haltung. Das hat aber nichts mit dem Verantwortungseigentum zu tun. Du kannst die hierarchischste Organisation haben und trotzdem in Verantwortungseigentum sein. Also da geht es wirklich nur darum, dass der Purpose des Unternehmens oder das Geld, was dort erwirtschaftet wird, gesichert wird für das Unternehmen und nicht ausgeschüttet wird. Und genau deshalb glaube ich, dass es überhaupt keinen Unterschied macht, ob groß oder klein, um das umzusetzen. Und die andere Frage wäre dann eher, ob ich glaube, dass flache Hierarchien in großen Unternehmen umsetzbar sind oder in kleinen, aber das wäre für mich wieder ein anderes Thema.
Genau. Ist denn aber, verändert es trotzdem die Arbeit ein bisschen von dir jetzt, also von dir und deiner Mitgründerin oder auch von den Mitarbeitenden? Oder also?
Ja, absolut. Also es war tatsächlich einer der Hauptgründe, warum wir uns auch fürs Verantwortungseigentum entschieden haben, war, wir leben in einer, oder wir arbeiten in einer Branche der Textilindustrie, die absolut prekär ist, gerade in Deutschland. Also die Textilindustrie stirbt jeden Tag. Es ist wirklich krass. Wir können eigentlich nicht mehr im großen Stil in Deutschland fertigen. Dann sagen alle mal, ja, aber Trigema, ja, toll. Das ist ein großes Unternehmen. Kann man sich auch fragen, wie das aufgestellt ist, ne? Und es gibt aber keine lebende Textilindustrie. Das heißt, wir müssen immer raus aus Deutschland, wenn wir unsere Kleidung fertigen möchten, was ja schon absurd ist, weil eigentlich war Deutschland mal Koryphäe in der Textilindustrie, ne? Wenn wir an die alte DDR zum Beispiel denken. Wir wussten, wir müssen ein Unternehmen aufbauen in einer prekären Branche. Und was braucht es dafür? Dafür braucht es in allererster Linie Vertrauen. Das heißt, für uns war es auf der einen Seite total wichtig zu sagen, wir gehen ins Verantwortungseigentum, weil so konnten wir quasi unseren Mitarbeitenden, wir nennen sie eigentlich KollegInnen, also ich sage gar nicht Mitarbeitenden, unseren KollegInnen wirklich sagen, wir machen das hier wirklich für den Purpose, wir wollen das aufbauen, das, was wir verdienen, fließt zurück, das geht in eure Gehälter, das geht auch in Zukunft und das finde ich das Schöne daran, in niedrigere Preise, weil wenn ich als Unternehmen Rückladen bilden muss und nicht alles die ganze Zeit rausnehmen kann, dann können natürlich auch die Preise günstiger werden. Und die zweite Ebene war, dass wir auch gar keinen Bock hatten, also wir kannten ja auch andere UnternehmerInnen und gerade so aus der Boomer-Generation, was die für eine Arbeit auf ihren Schultern haben, was die auch für eine Last auf ihren Schultern haben, immer diesem Unternehmen so gerecht zu werden, den Mitarbeitenden so gerecht zu werden, die zu motivieren, lass es doch nochmal machen und so. Und am Ende arbeiten die natürlich aber für diesen einen Unternehmer irgendwo, ne? Und der kann von heute auf morgen entscheiden, ich verkaufe alle Ressourcen, die hier sind. Und für uns war das total wichtig zu sagen, so Leute, wir haben das zwar gegründet und wir sind ja auch die Geschäftsführerin, aber wir können euch nicht einfach verkaufen und ihr arbeitet nicht für uns und unser schönes Leben, sondern wir arbeiten hier gemeinsam für unser gemeinsames schönes Leben. Und das war einfach ein sauwichtiges Argument für uns, um das auch durchzustehen. Also das war sehr pragmatisch gedacht, ehrlich gesagt.
Ich kann mir vorstellen, dass es eine ganz andere Arbeitsatmosphäre dann auch ist. Also dass ihr bestimmt dann die Teil eures Teams sind, also die KollegInnen sind, dass das eine ganz andere Wertschätzung dann natürlich. Also ja, hast du ja gerade eigentlich schon gesagt. Also dass da eine ganz andere Motivation dann auch dahinter ist und nicht diese Motivation, die ja manchmal auch in Startups so vermittelt wird, so, oh, wir sind eine Familie und so, und wir arbeiten hier alle zusammen.
Am Himmel, ja, voll, aber das ist ja auch so, ne, und nicht, und also auf KollegInnen-Ebene natürlich, aber was ich auch so spannend finde, auf KundInnen-Ebene ja auch, weil unsere KundInnen bauen diese Marke mit uns auf. Die vertrauen uns zu 100%. Die wissen, das ist unser Purpose. Wir wollen das machen. Die wissen, da steht kein Exit am Horizont. Und damit wissen die auch, dass wir auch sie nicht verkaufen. Weil was ist denn der größte Wert, den ein Unternehmen hat, wenn es verkauft wird? Das ist natürlich die KundInnen-Weite, die man mitverkauft, die Daten, die man mitverkauft. Und ja, das ist auch auf der Ebene einfach eine Zusicherung, die wir machen können, die uns jetzt gerade in diesen Zeiten, wo alle eher nach Vertrauen suchen und nach vielleicht irgendwas, wo sie dran festhalten können, das hilft uns halt einfach wirklich total.
Gibt es denn, du hattest es gerade ja schon ein bisschen angesprochen, dass da mehr Risiko dahinter steckt, also ein Unternehmen in dieser Form zu gründen oder zu haben, kann es sein, dass deswegen manche abgeschreckt werden davon? Oder ist es auch einfach, dass es diese Form Verantwortungseigentum, wie du ja sagst, noch nicht so lange gibt? Und dass deswegen, weil ich jetzt zum Beispiel von außen betrachte, denke, das hört sich so cool an, wieso gründen denn nicht alle Unternehmen ein Verantwortungseigentum?
Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, dass es ja gerade im Mittelstand sehr viele Unternehmen gibt in Deutschland, die auf diese Rechtsform warten, weil dadurch, dass das Unternehmen nicht vererbt werden darf, sondern nur weitergegeben werden kann zum Nennwert, das ist dann die GmbH-Einlage, gibt es die Möglichkeit, dass Mitarbeitende, die zum Beispiel seit 30 Jahren in deinem Unternehmen arbeiten und du gehst in Rente, die könnten das Unternehmen einfach übernehmen, dann würde es weiterlaufen. Der Moment, wo die Menschen jetzt vorstehen, gerade im Mittelstand, die in Ruhestand gehen, dass sie denken, ich kann nicht in Ruhestand gehen, weil erstens, ich finde niemanden, der es kauft gerade und zweitens, ich will es auch eigentlich gar nicht verkaufen, weil hier sind so fähige Leute in meiner Mitarbeitendenschaft, die das gerne übernehmen würden und die geeignet dafür wären, aber sie können es nicht übernehmen, weil das natürlich bewertet wird, das Unternehmen, und dann müssten sie diesen Preis aufbringen. Und genau, also zu dem Punkt, es gibt viele, die das auch aus sehr pragmatischen Gründen sich wünschen. Ich glaube, es ist tatsächlich, die eine Sache ist es noch nicht so bekannt. Die zweite Sache ist aber auch, es wird halt einfach super viel reininterpretiert. Also viel rein interpretiert, dass es einhergeht mit einem riesen Know-how an New Work und keine Ahnung. Ich sag immer, ehrlich gesagt, ihr könnt in Verantwortungseigentum gehen und die Tatsache, dass ihr das macht, macht schon ganz viel frei und ganz viel möglich. Da müsst ihr gar nicht so viel New Work üben, sondern da entsteht schon so eine Vertrauensbasis, dass einfach ein anderes Arbeiten entsteht. Und die zweite Ebene ist, ich weiß gar nicht, ob ich gesagt habe, dass es mehr Risiko ist. Ich würde es tatsächlich auch gar nicht sagen, dass es so viel mehr Risiko ist. Weil, wie gesagt, uns gibt es erst seit 3 Jahren, aber wir haben eine extrem geringe Fluktuation an Mitarbeitenden. Wir haben ein Handwerk. Ich habe das Postfach voll mit Bewerbungen. Also ich kann nie wirklich nicht von Fachkräftemangel sprechen. Klar sind wir ein kleiner Betrieb, aber es ist einfach, also bei uns auf jeden Fall nicht das Problem, dass wir geeignete Leute finden müssen. Und auch bei der Finanzierung, ehrlich gesagt, wir haben Investoren in Runde gemacht Anfang des Jahres und innerhalb von 1,5 Monaten 150.000 Euro zusammenbekommen, zum größten Teil aus dem deutschen Mittelstand tatsächlich. Investoren, die selber einen Mittelstand gegründet haben. Und da war auch die Ebene des Verantwortungseigentums das große Vertrauen, weil sie gesagt haben, ich will genau in ein Unternehmen wie euch investieren, weil ich möchte nämlich in die Wirtschaft investieren und in gute Arbeitsplätze. Und ich glaube, man muss es einfach bekannter machen und man muss vielleicht auch einfach mal gehen und zu merken, was dann entsteht und nicht vorher immer wissen wollen, was alles dann passiert. Ja. Also das meinte ich vorhin mit den Narrativen, weißt du, was ich meine? Ja. Also wir glauben immer, wir brauchen den perfekten 100%-Plan, dann können wir es machen, anstatt einfach uns mal zu fragen, was passiert denn, wenn wir mal unsere Narrative ändern und was wird von ganz alleine und natürlich frei, so.
Weil das hast du ja auch schon gesagt und habe ich rausgehört, dass als ihr gründen wolltet, ihr wolltet ja Sachen anders machen und Unternehmerinnentum ein bisschen neu denken, ne?
Ja, oder ich würde nicht mal sagen neu. Eigentlich ist es ja eine ganz alte Grundidee von Familienunternehmen, ne? Also klar würde ich das jetzt nicht vergleichen mit dem Verband der FamilienunternehmerInnen, da hängen ganz andere Konzerne drin. Aber es gibt ganz viele Familienunternehmen in Deutschland, die leben Verantwortungseigentum, schon immer, ohne in irgendeiner Rechtsform zu sein. Denen ist völlig klar, das Geld von der Firma ist nicht das private Geld, das ist dafür da, um die Firma in schlechten Zeiten auch zu retten, um selber zu investieren, um nicht in einen Wachstumsdruck zu kommen, weil man wieder quasi von extern Geld braucht. Und ich finde das alles gar nicht so neu. Ich finde es tatsächlich sogar ein bisschen back to the roots und ja.
Glaubst du denn, dass das Unternehmen Verantwortungseigentum, weil wir hier auch immer über Impact sprechen und kreativen Impact, dass die einen besonderen Impact haben können? Also ich höre da einigen Impact raus, also sowohl gerade auf die Wirtschaft, aber auch tatsächlich auf die Art, wie Menschen zusammenarbeiten und auch doch nochmal irgendwie, wie Menschen sich in Bezug zur Arbeit sehen.
Ja,
nicht so austauschbar. Also vielleicht, da interpretiere ich jetzt auch wieder so ein bisschen was rein. Du hast ja gesagt, dass da viel auch rein interpretiert ist, aber das hört sich schon ein bisschen so an, dass es nicht so willkürlich ist.
Ja, also eigentlich muss man es ja so sehen, die Menge an Interpretationen, die in dieser Rechtsform liegen, zeigen ja eigentlich nur die Menge an Potenzial, was Leute denken können, was dann entsteht. Also eigentlich ist es ja gut zu interpretieren, es ist nur nicht gut, wenn Leute denken, ich möchte diese Rechtsform, aber ich habe das alles noch nicht. Also es soll ja quasi keine Schranke sein. Ja, auf jeden Fall, also ich kenne viele Menschen, ich bin jetzt Anfang 30 in meinem Alter, FreundInnen, die wirklich frustriert sind, die auch in dieser Startup-Welt leben oder müssen nicht mal Startup sein, aber die einfach sehr viel Zeit und Lebenszeit und Energie in ein Unternehmen stecken und auf einmal wird es verkauft oder es entsteht irgendwas anderes oder es geht pleite, weil eben keine Rücklagen gebildet wurden und auf einmal fragt man sich ganz sinnhaft, krisenhaft, oh Gott, was habe ich mit den letzten 4 Jahren meines Lebens gemacht? Ich glaube, muss man schon ernst nehmen, wenn wir so viel Zeit auf der Arbeit verbringen, dass wir uns wirklich fragen, haben wir dann nicht das Recht, in Jobs zu arbeiten und in sozialen Strukturen, in denen diese Zeit, die wir investieren, halt ernst genommen wird? Und ich will nicht sagen, dass sie in anderen Unternehmen nicht ernst genommen wird, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ich weiß, ich arbeite und wir haben gut gearbeitet und die Gewinne werden reinvestiert, dass es mir eine andere Sicherheit gibt, weil in den guten Jahren halt auch vorgesorgt wird.
Ja.
Als Ökonomin muss ich auch einfach sagen, dass die Art von Wirtschaft einfach natürlich die gesündere ist. Meine Mama früher in guten Zeiten was an die Seite gelegt hat, das war immer gut für schlechte Zeiten. Also da muss man ehrlich gesagt nicht Ökonomie für studieren. Genau, deshalb glaube ich auf jeden Fall, dass diese Vertrauensbasis und wirklich dieser ganz einfache Fakt, du und deine Arbeit können nicht verkauft werden und ich kann nicht entscheiden, dass du verkauft wirst. Das ist wirklich einfach ein Riesending im Kopf. Also ich glaube, das ist uns nicht so bewusst, aber das macht unterbewusst was mit uns, weil es macht uns zur Ware und wir sind Menschen und keine Ware und deshalb glaube ich ja, dass da auch ganz viel Potenzial für gesünderes Arbeiten drin liegt. Ja.
Ja. Gibt es auch InvestorInnen, denen da das Wachstum zu langsam ist, der Gewinn zu klein ist oder dass denen der Einfluss zu klein ist oder ist das oder verstehe ich das?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, es gibt InvestorInnen, die nicht zu uns passen. Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Und es gibt InvestorInnen, die genau verstanden haben, dass wir Unternehmen brauchen, die eben sich trauen, langsam zu wachsen, beziehungsweise gesund zu wachsen und langsam ja auch immer in Relation zu was ist schnell. Wenn ich in ein Unternehmen von heute auf morgen mehrere Millionen setze, natürlich wächst das schnell. Hm. Natürlich kriegt das super viele Mitarbeiter innerhalb von 2 Monaten. Ich kenne Unternehmen, die haben einen Mitarbeiterzuwachs in 6 Monaten von 100 Leuten. Aber ich kenne auch kein einziges, was nicht ein Jahr später die Hälfte wieder entlässt.
Ja.
Und das ist halt einfach so ein Punkt. Ist das, was wir machen, wirklich langsamer oder ist es einfach ein bisschen, sag ich mal,
gesünder,
organischer, gesünder, baut es nicht eigentlich gerade, also in Bezug auf Ressourcen, die wir ja wirklich beschränkt nur haben, die wir auch beschränkt bei Menschen haben, weil Menschen haben auch nicht unendlich viel Kraft, ist es nicht eigentlich da das wirklichere Wachstum, ne, und das wirklichere Bewirtschaften mit den Ressourcen, die wir haben? Und es gibt viele, die das absolut verstanden haben und es gibt auch viele, die mittlerweile verstanden haben, dass sie in ihrem Portfolio Unternehmen brauchen, die eben so wirtschaften, weil das sind auch ihre sicheren Anker. Klar kriegst du dann nicht deine 20x raus, ne? Aber du kriegst trotzdem was zurück, es ist trotzdem rentabel und du hast am Ende nicht nur quasi Geld geschaffen, sondern auch Impact meistens, wenn du dann in solche Unternehmen investierst. Das heißt, du hast deine Ressource Geld, die du ja anscheinend übrig hast, verantwortungsvoll genutzt und hast damit der Gesellschaft was zurückgegeben, würde ich mal im weiteren Sinne sagen. Und ich glaube, das ist auch wieder gesundheitlich eigentlich die schönere Art und gesündere Art zu investieren. Ja. Und auf der wissenschaftlichen Ebene, ich bin ja auch Ökonomin, kann ich auf jeden Fall auch sagen, dass die Art, wie wir jetzt investieren mit dem Exit-Game und den Riesensummen, das wird in der Art, wie wir eigentlich wirtschaftlich gerade dastehen, sowieso nicht die Zukunft sein. Also das wird sowieso, also wer daran jetzt festhält, sorry, aber der hat es nicht verstanden.
Hm. Und das fallen einem ja auch sofort, also ohne jetzt Namen zu nennen, Unternehmen ein, die so plötzlich da waren und irgendwie wachsen. Und ich weiß es ja auch aus meinem Umfeld, dass wenn dann Leute dorthin gehen, um dort zu arbeiten, dass die quasi schon im Kopf haben, das geht eh nicht lang.
Ja.
Wie du schon gesagt hast.
Weil das ist krass, was für eine Einstellung man da hingeht, ne? Also das ist halt schon, das macht einen selber ja nicht glücklich, aber es macht ja auch das Unternehmen nicht glücklich. Und die Leute, die dann da geschäftsführend sind, das sind ja auch nicht, also die sind ja meistens auch tolle Menschen, aber unter was für einem Druck die stehen, da irgendwas zu verwirklichen, was auf allen Ebenen irgendwie gar nicht miteinander geht, menschlich, aber auch motivationsmäßig. Also ich halte das für eine riesen Herausforderung. Ich habe Respekt davor, wenn Leute das schaffen. Ja. Ja, also ich möchte auch, ich bin da so bestimmt, wenn ich so spreche. Und es liegt aber nicht daran, dass ich denke, dass das wirklich das Allheilmittel ist. Ich glaube nicht, dass Verantwortungseigentum auch für alle Formen super Sinn macht. Ne? Also jemand, der als Einzelunternehmerin startet oder zu zweit oder sich gerade aufbaut, weiß ich nicht, ob es Sinn macht, eine Rechtsform zu wählen, wo man sich keine Gewinne rausnehmen kann. Mhm. Also dass man das auch logisch denkt. Ich glaube aber, wenn wir wirklich über den Mittelstand nachdenken, über den Mittelstand von morgen, dann halte ich das für eine extrem sinnvolle Art zu wirtschaften. Und ich möchte die Menschen einfach nur einladen, darüber nachzudenken, was halt da drin für Möglichkeiten liegt. Und ich möchte aber auch ganz klar sagen, es gibt ganz viele Unternehmen, die so schon handeln oder die auch menschlich so handeln wie Unternehmen in Verantwortungseigentum, ohne in Verantwortungseigentum zu sein. Also es gibt kein Schwarz oder Weiß. Ich glaube nur, dass die Rechtsform es einem vielleicht etwas leichter macht.
Was würdest du denn Also ich ahne es schon ein bisschen, aber ich liege ja da auch manchmal falsch. Wir haben ja immer, du hattest am Anfang von deiner Hypnose-Show gesprochen, das, was ich wirklich, das passt perfekt, finde ich. Was würdest du denn, du kannst ja eine der drei Antworten auswählen, natürlich auch zwei oder drei, wenn du möchtest, aber was würdest du denn gerne wollen, was diese Bühnenshow bewirkt? Also welche Auszeichnung würdest du dafür gerne entgegennehmen? Oder was würdest du dir wünschen, wie das Publikum reagiert und was es mitnimmt? Oder was die KritikerInnen darüber schreiben sollten?
Naja, also wenn wir es schaffen, damit Menschen wieder zu empowern und ja, Selbstwirksamkeit herzustellen, im Sinne von, ich entscheide mit, wie ich arbeiten möchte und meine Stimme ist wichtig und dann kann was Gesundes, Gemeinschaftliches entstehen. Wenn wir das wirklich schaffen, dann nichts weniger als den Wirtschaftsnobelpreis. Aber ehrlich gesagt, das ist die Art und Weise, was Gesundes und wirklich Gutes Wirtschaften bedeutet und was die ÖkonomInnen in der Zukunft halt können müssen. Und ja, die KritikerInnen, ja, die werden dann auch gut darüber schreiben.
Das werden sie bestimmt. Sehr cool. Das war echt super interessant, mit dir zu sprechen. Vielen Dank.
Dankeschön. Danke für deine Zeit.
Dann danke für deine Zeit. Und dann kann ich nur noch mal euch sagen, wenn ihr mehr über Nancy und Octopulli erfahren wollt oder auch über Verantwortungseigentum an sich, dann schaut gerne in unsere Shownotes. Und wenn ihr in Berlin seid oder in Berlin einen Trip demnächst macht, dann schaut doch mal bei Octopulli vorbei. Dann, dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank dir, Nancy. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder Morgen oder Tag oder Nacht. Ich höre mich immer ein bisschen an wie in der Truman Show, aber man weiß ja nie, wie die Leute das anhören. Bis dann. Ciao.